Und wir können weitergehen mit dem nächsten Beitrag. Ich bitte Herrn Volker Witt aufs Podium. Volker Witt ist pädiatrischer Intensivmediziner, ist Transfusionsmediziner, Kinderarzt sowieso, auch Notarzt meines Wissens und ärztlicher Leiter der Pharese-Einheit im St. Anna Kinderspital.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zum zweiten Mal zu reden. Es ist wirklich ein wunderschöner Raum. Es ist bedauerlich, dass einige im Internet dabei sind, weil es lohnt sich, hier zu sein. Ja, das ist es. Was ist, wenn es schockt? Wir haben da eine ganze Differentialdiagnose. Einige kardiogener Schock hören wir heute noch. Im Prinzip ist es das. Das schockierte Kind sind eigentlich im Wesentlichen diese sechs Differentialdiagnosen. Wobei das Trauma jetzt da nicht explizit draufsteht, das ist natürlich auch eine wesentliche Differentialdiagnose, aber erklärt sich meistens schon ein bisschen auch vom Unfallhergang oder von der Situation, in der man sich befindet. Ich komme mal ein bisschen zurück zu den banalen Geschichten. Eltern sind ja schockiert davon, dass Kinder 10-mal im Jahr krank werden können. Das ist völlig normal, hat mit Schock überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Schock. Das ist das Bild eines Schocks, eines Kindes im Schock. Links die etwas mittelweiten Augen, dieses apathische Gesicht. Das ist etwas, was man als Mediziner sofort identifizieren muss. Das ist allerhöchste Not. Da muss man jetzt sofort etwas tun. Klassiker dabei sind die Meningokokkensepsis, die hoffentlich jetzt endgültig von uns geht mit den Impfungen. Genauso wie das die schweren Pneumokokken und die schweren Hämophilus-Erkrankungen ja gemacht haben. Und wir hoffen, dass sozusagen das historische Bilder jetzt demnächst sein können für uns. Entscheidend ist, der Schock ist nicht nur immer eine Sepsis, eine schwere Infektion des Blutes, sondern geht natürlich bei Kindern auch mit einer Meningitis häufig einher. Das gilt genauso gut für Jugendliche und Erwachsene. Aber der schwere Schock, also der Frank-Schock, ist letzten Endes eine Sepsis plus Meningitis meistens. Wenn wir über Schock reden, müssen wir auch über Physiologie reden, über Kinder. Wie ist denn das eigentlich? Was sind dann da die Normalwerte? Weil wir wollen das ja erkennen. Und jetzt zum ersten Teil versuche ich Sie ein bisschen hinzuleiten, was ist denn das überhaupt und wo sind die Grenzen und was muss ich mir überhaupt merken und wann ist das Ganze? Weil nicht jedes Kind im Schock kommt, so wie auf dem Foto. Und man kann ja auch nicht immer das Buch dabei haben und nachschauen. Aber es gibt, glaube ich, ganz klar Atemfrequenz. Ein kleines Neugeborenes darf 30 Atemzüge pro Minute machen, ein Erwachsener macht halt nur 12. Das sind, glaube ich, Unterschiede, die entscheidend sind. Wichtig ist eine Atemanstrengung, das hören wir nachher noch beim pulmonologischen Notfall natürlich viel, viel exakter. Und wir können bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen bitte mit der richtigen Manschette den systolischen Blutdruck messen. Und der muss eben beim Neugeborenen nicht 120 sein, sondern braucht nur 60 zu sein. Die Herzfrequenz ist hoch, das heißt, man merkt sich, Low Pressure, High Frequency, das sind die kleinen Kinder, und High Pressure, Low Frequency, das sind die großen. Punkt. Hier ist das nochmal etwas, wir Kinderärzte neigen ja immer dazu zu rechnen, das heißt, wir wollen natürlich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Defizite haben, jemand hat eine Exsikose, wollen wir natürlich auch ausrechnen, was ist sein Defizit, dafür müssen wir erstmal wissen, wie ist denn sein Blutvolumen. Und es macht sich eigentlich ganz gut, dass man sich nicht dieses merkt für die Jungs und dies für die Mädchen. Entscheidend ist, die ganz kleinen Neugeborenen haben 80 Milliliter, alles was dazwischen ist, sind 70 Milliliter und wenn man erwachsen ist, ist man, wenn man männlich ist, hat man ein bisschen mehr, wenn man so dick ist wie ich, auch ein bisschen weniger als die Frauen. Und dann ist es eigentlich schon mit den Zahlen erledigt. Ganz wichtig beim Herz-Kreislauf-System, das erste habe ich schon gesagt, aber der Verlust geringer Mengen Blut, Flüssigkeit können bezogen auf das Körpergewicht einen relevanten Volumensverlust mit konsekutiven Schockgeschehen darstellen. Und ganz wichtig ist, die Neurologie geht vor. Ein Kind, das still ist, ist schwer krank. Ein Kind, was nichts sagt, ist ganz schwer krank. Und um das mal ausgerechnet zu haben, ist, wenn man 500 Milliliter Blut verliert, sind das 10% beim Erwachsenen, beim Vierjährigen sind das schon 42% und das ist schon ein schweres Schockgeschehen. Bei selber Menge sozusagen. Und rechts oben sehen Sie diesen berühmten Schockindex, den kann man machen bei Erwachsenen. Das ist, glaube ich, auch erlaubt, wenn man da draußen in Niederösterreich und in Wien sozusagen auf dem Notarztwagen sitzt, um sich eine Vorstellung zu machen. Das gilt natürlich für ein High-Frequency-Low-Pressure-System nicht, weil man hier den systolischen Blutdruck durch die Herzfrequenz teilt. Das geht natürlich sich bei Kindern nicht aus. Kommen wir nochmal zu den, wie funktioniert denn das Ganze beim Sepsis? Sepsis ist der häufigste Schockgeschehen im Kindesalter mit 31%. Das ist jetzt eine Publikation, andere sagen 28, andere sagen 41%. Es ist auf jeden Fall der häufigste Ursache für ein Schockgeschehen. Und man sieht, dass ein infektiöses Agens, was overwhelming das Kind überfällt, letzten Endes unter anderem zur arteriellen Hypotonie führt. Das nennt man dann septischen Schock in dieser Zusammenstellung. Das führt letzten Endes zum Zusammenbruch der Mikrozirkulation. Und das ist ganz entscheidend, weil das ist unsere Kapillarfüllzeit, die, wenn sie über 3 Sekunden ist, uns anzeigt, da ist ein Schock geschehen. Das funktioniert eigentlich im Kindesalter recht gut. Die Physiologie des Schockgeschehens, hier nochmal etwas anders dargestellt, ist letzten Endes immer, egal welche Ursache wir da oben haben, hier oben sehen Sie die vier häufigsten oder vier häufige Ursachen des Ganzen. Der Herzinfarkt ist natürlich nicht für Kinder geeignet, aber es letzten Endes führt das Ganze in diesem Regelkreis, Kreislauf, letzten Endes zu einer Erniedrigung des Blutdruckes, zu einer Kardiomyopathie, zu einer Hypoxie, zu Organschäden. Und das Ganze wird in solchen Teufelskreis laufen. Das habe ich aus dem Silbernagel, den ich sehr schätze, weil er das immer relativ einfach darstellt, klar macht. Hypoxie, Kreislaufversagen ist sozusagen unser Thema, egal was die Ursache letzten Endes daraus geworden ist. Hypoxie, also Sauerstoff, ist, also nicht Sauerstoff, ist genau das, was wir umgekehrt jetzt in unseren Maßnahmen brauchen. Und ich will Sie nicht mit Physiologie langweilen, aber das ist wichtig. 1 Gramm Hämoglobin sind 1,34 Milliliter Sauerstoff. Das ist also wichtig. Also nicht anemisch sein und da muss was in dem Gefäß sein, was Sauerstoff transportiert. Sonst geht sich das alles nicht aus. Und dann gibt es Gott sei Dank noch solche Effekte wie Bor und Haldane, die machen uns das Leben ein bisschen leichter. Die Natur hat schon verstanden, dass es uns nicht immer gut geht, sondern gelegentlich auch etwas schlechter geht. Das heißt, wenn wir sauer werden, dann können wir Sauerstoff im Gewebe besser abgeben. Das heißt, wir können ruhig ein bisschen sauer werden und haben trotzdem zirkulatorisch eine gewisse Kompensation, also immer eine gewisse Kompensation. Und letzten Endes ist es auf der anderen Seite, das Hämoglobin senkt die CO2-Bindungsvermögen bei gesteigertem O2-Partialdruck. Das sind Eigenschaften, die uns sozusagen das Überleben ein bisschen verbessern sollten. Und wo spielt das eine Rolle? Das spielte eine Rolle nicht ganz vor 3 Wochen, als letzten Endes nach 7 Tagen ein Vierjähriger aus einer Kuhle unterhalb von 48 Tonnen Beton herausgezogen wurde. Der war sauer, der hatte ein pH von 7,1, als er dann in der Klinik landete und das auch das Bergungstrauma überlebt hatte und ein Base Excess von minus 20. Der hat das aber letzten Endes ohne Sauerstoffmangel überlebt. Das war jetzt einmal zu viel gedrückt, Entschuldigung. Aber ist auch egal. Rasche Therapie, wenn ich Hypoxie habe, dann brauche ich rasche Therapie. Das heißt, ich muss die Situation erkennen. Kapillarfüllzeit, stilles Kind, ein Kind, was schaut beim allergischen Schock, Auslöser, ich habe die Impfung gegeben. Das ist übrigens seltener, als man denkt. Allergische Schocks auf Impfungen sind eine totale Rarität. Gibt es eigentlich ganz selten. Situation erkennen und handeln, das kann anfangen schon bei der Reanimation, das ist ein schweres Schockgeschehen, die ABC-Regeln, Flüssigkeitsbolus, das ist letzten Endes etwas ganz Wichtiges. Aber dann brauche ich einen Zugang, schockierte Menschen brauchen einen Zugang, und zwar ins venöse System. Dann immer wieder sich fragen, aufrechterhalten dessen, was ich geschafft habe, ich habe Flüssigkeit gegeben, Verbesserung des Erreichten. Ich habe meine Differentialdiagnose, die ich durchgehe. Ist es etwas Infektiöses? Ist es ein allergischer Schock? Ist es ein toxischer Schock? Und so weiter. Dementsprechend kann ich dann auch meine Therapie weiter durchführen. Der Zugang, ganz wichtig, keine Angst vor intraoszären Zugängen. Das ist einfach, das ist simpel. Das tut dem Kind im schockierten Zustand meistens überhaupt nicht weh und sollte durchgeführt werden. Weil diese intravenösen Zugänge in ein schockiertes Kind hineinzubekommen, ist auf der Straße praktisch oder ist ungünstig. Also braucht nicht nur Übung, sondern das braucht auch mehr Zeit. Es ist viel besser, man macht das intraoszär und dieses Bild soll Sie davon überzeugen, tun Sie das. Das haben wir aufgenommen, da haben wir einfach hineingespritzt und Sie sehen, Sie spritzen das in den Knochen und das kommt sofort in eine große Vene. Das geht gar nicht schneller. Und Sie können hohe Mengen an Volumen letzten Endes auch so applizieren. Also tun Sie das. Flüssigkeit. Da könnten wir jetzt anfangen mit physiologischer Kochsalzlösung, Glukoselösung. Gerade bei Kindern ist die Hypoglykämie etwas ganz Entscheidendes. Hypoglykämien führen letzten Endes, wenn sie ausgedehnt belassen werden, zu Krampfanfällen und können die Situation noch verschlechtern. Aber es gibt Gott sei Dank ja Guidelines. Das ist die Version 2022 aus dem November, die AMBF, die immer noch gilt. Und hier ist ganz klar, wir sind da im mittleren, im roten Flüssigkeitsbolus. 10 bis 20 Milliliter Vollelektrolytlösung ohne Glukosezusatz. Ja, wir geben keine gemischten Lösungen im Notfall, sondern wir geben eine balancierte Lösung und alles Weitere machen wir dann nach Werten. Wenn wir eine Hypoglykämie haben, dann geben wir Glukose. Aber wenn wir keine Hypoglykämie haben, dann geben wir keine Glukose. Hier ist das Schema nach den Surviving Sepsis Campaign International Guidelines für das Management der septischen Schocks und der septischen Organdysfunktion bei Kindern. Ein langer Titel, aber ich finde, der beschreibt das ganz gut. Es sind insgesamt 68 Empfehlungen, die ersparen wir uns. Wir gehen nur mal auf das Fluid Therapy, also die Flüssigkeitstherapie. Und hier ist, glaube ich, ganz für mich entscheidend etwas mit drin. Sie sehen die 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Bolus, das sind die Maximalmengen und hier wird immer so unterschieden, wenn man nicht eine Intensivstation zur Verfügung hat, aber keine Hypotension vorhanden ist, also wenn man draußen im Notarztwagen ist oder in der Praxis ist, dann soll man nicht viel Flüssigkeit geben. Wenn man aber sozusagen eine Hypotension hat, dann bitte Flüssigkeit geben. Also bitte nicht einfach schockiertes Kind Flüssigkeit hinein, sondern Blutdruck messen. Das dauert nicht lang, das funktioniert auch. In der Klinik dann kommt neben der Flüssigkeitstherapie die Katecholamintherapie. Da sind solche Schemata immer sehr gut. Die sollten eigentlich auch in jedem Notarztwagen, also da wo ich fahre, da sind sie auch vorhanden. Und das macht das Leben auch viel einfacher. Weil die Erwachsenen machen das immer ganz einfach, x Milligramm pro Spritze und dann muss man mal schauen, dicker Mann, dünne Frau, geht schon. Und in der Kinderheilkunde finde ich es immer so nett, wir gehen eben mit 1 Milliliter pro Stunde, das entspricht schon mal der Dosis, also jeder weiß, was der Patient kriegt, macht das Leben ein bisschen übersichtlicher für den betreuenden Arzt. Das ist jetzt kein Blame, sondern das ist etwas, das haben mir die Notärzte sozusagen mitgegeben, weil ihnen das auch etwas ganz Bewusstes ist. Gerade in Österreich, in der organisierten Rettung, ist das Thema Kinder und schockierte Kinder etwas ganz, ganz Wesentliches, weil man auch schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das sind Geschichten, wahre Geschichten, die passiert sind. Und das sind die Konsequenzen, die man letzten Endes daraus gezogen hat, dass man eben das auch verhindern will. Wichtig ist wirklich die Diagnose zu stellen. Wichtig ist es richtig zu erkennen. Letzten Endes, wenn Sie dann den Vierjährigen mit Dyspneu nach ausziehen, erstmals im Spital, Einziehung jugulär, kommt ohne Kanüle, ohne Inhalation, ohne Pulsoximetrie ins Spital, hat aber eine Sättigung in dem Moment von 55. Ist vielleicht für einen Notarzttransport nicht ganz ideal dann gelaufen. Das heißt, Kinder müssen diagnostiziert werden, bevor sie transportiert werden. Man soll keine Zeit verschwenden, aber bitte, das kann man vorher üben. Üben Sie das, es gibt Kurse, das zu üben, bitte. Ein schockiertes Kind sollte so nicht load and go. Gut, jetzt ein kleiner Ausflug in mal Definitionen. Worüber reden wir denn eigentlich? Und zwar ist es ganz interessant, dass das ist eine Publikation aus 22, wo man einfach mal die Mortalität des Schocks in Mittel, also sagen wir mal in der zweiten Welt sich angeschaut hat. Und das, was dabei auffällt, ist, es gibt eigentlich international wenig Literatur für die Mortalität bei septischen Schock. Und dann schauen Sie mal hier hinein, und zwar Definition vom Schock. Da sehen Sie, das Sepsis Guidelines, WHO, others, Sepsis Guidelines, und das zieht sich jetzt weiter durch, denn die WHO wird immer wieder benutzt. Hier ist übrigens das Dengue-Fieber mit gemeint. Die Sepsis Guidelines werden gemeint. Und hier sind etliche Studien, die einfach auch keine wirklichen Definitionen haben. Und das ist so ein bisschen Kraut und Rüben in der Literatur eigentlich, wenn man da zusammenkommt. Jedes Mal zusammengestellt, das heißt, ein Drittel benutzt die Sepsis-Guidelines als Definition, 22%, das waren tatsächlich Dengue-Endemien, die haben das richtig benutzt, 10% die WHOs, andere immerhin ein Viertel und keine Definition haben 10%, die haben es einfach Sepsis genannt. Und jetzt ist das Überleben, wie ist denn das Überleben? Und das ist eben ganz interessant, dass das beste Überleben letzten Endes bei einer definierten Erkrankung wie Dengue mit einer definitiven Einteilung, das ist jetzt ein septischer Schock, haben die Kinder eigentlich das beste Überleben. Das heißt, wir müssen diese Definition klar und deutlich, die sind jetzt immer noch aus meiner Sicht viel zu undeutlich, für den Praktiker draußen klarer formulieren, um das Überleben letzten Endes besser zu formulieren. Im selben Tenor diese Publikation, die Pass pro Toto steht, es ist, wir haben immer wieder ändernde Definitionen, aber wir machen eigentlich nichts anderes. Wir geben Flüssigkeit, wir geben Antibiotika, wir geben entsprechende Therapien. Und hier sind nochmal die großen Definitionen letzten Endes, was ein septischer Schock da ist, die Pädiatrische Sepsiskonferenz, die WHO. Und Sie merken, dass da die alten Klassiker drin sind, Fieber, Kapillarfüllzeit mit mehr als 3 Sekunden bei der WHO. Und Sie haben, wenn Sie sich erinnern, die WHO-Definition hat ein sehr gutes Überleben. Das heißt, sehr simpel, gut anwendbar, überall anwendbar. Das heißt, schnelle Reaktion, schnell den Volumenbolus reingegeben, schnell auch die Antibiotika gegeben und schnell in eine Institution gebracht. Die Amerikaner sind immer ein bisschen schwieriger, weil sie machen dann kalten und warmen Schock. Das ist dann relativ, ne, weil das muss man da draußen immer erstmal auseinanderhalten. Das finde ich interessant. Das kann man in einer Klinik gerne machen, aber das ist natürlich für draußen nicht sehr zielführend. Und letzten Endes ist es auch so, das ist tatsächlich ein Konsortium, das da Guidelines herausgegeben hat. Die nennen sich Fluid Expansion as Supportive Therapy Definitions Konsortium. Und die haben dann sozusagen angefangen, auch noch zwischen 180 und 160 Herzschlag da zu differenzieren. Also nicht sehr zielführend auf der anderen Seite. Und da kommen dann solche Tabellen heraus, die sehr komplex sind. Und lange Rede, kurzer Sinn, wichtig ist die Neurologie, die Kapillarfüllzeit, wenn das Kind komisch wirkt und Sie den Verdacht auf einen septischen Schock haben, tun Sie, handeln Sie. Ja, und wie immer, wenn man es nicht genau weiß, sind wir urgent aufgerufen, irgendetwas zu tun und uns über diese Kriterien nochmal Gedanken zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns in einer zusammenstehenden Welt, dass wir das machen, um diese Kinder dann auch entsprechend zu betreuen. Ich überspringe jetzt nochmal eins, weil es mir nur ein Thema als ganz wichtiges ist, und zwar im Prinzip gibt es nur ein Thema, ich glaube 2 Minuten habe ich noch, ne? Es gibt ein Thema, was uns eigentlich an Schockgeschehen, was eigentlich dramatisch ist, und wer den Film gesehen hat, ich weiß nicht, wer ihn von Ihnen gesehen hat, ich habe ihn gesehen, hat mich an meine eigenen Erfahrungen in so einer Situation erinnert. Also das ist ein Film von einer syrischen Journalistin mit ihrem Mann, der Mediziner ist, aus Aleppo, wo sie über mehrere Monate halt das Geschehen darstellen. Und was sie dort zeigen aus dem Aufnahmeraum, sind halt die Patientinnen, die halt die Kombat-geschädigten Kinder. Das heißt, die kommen in den Traumaraum, sind praktisch schon fast tot, und wie sie praktisch aufgefüllt werden. Und das ist aber ein wichtiges Thema für uns, nicht für uns hier in Österreich, aber es ist auf der Welt ein sehr wichtiges Thema, weil Hunderten und Tausenden von Kindern ein Leben praktisch verunmöglicht wird letzten Endes. Und es gibt etwas, was wir auch davon lernen können, etwas, wo wir auch was gelernt haben und wo wir, glaube ich, aufgerufen sind, dort auch zu unterstützen, wo das geht, in diesen Traumaräumen, um diese Kinder zu retten. Und zwar, was fällt auf? Es fällt auf, dass je mehr man gibt an kristalloider Flüssigkeit, desto höher ist die Mortalität. Und desto höher ist letzten Endes auch hier ist es jetzt die Transfusion in den ersten 12 Stunden. Links hellgrau, early Resuscitation mit Transfusion und Frischplasma. Wenig Massivtransfusion, ganz unten MT+. Late, 6 bis 13 Stunden, viel Massivtransfusion, hohe Todesrate. Und was Sie rechts sehen, ist, Koagulopathie ist signifikant in beiden Situationen, trägt es zur Mortalität bei, und auch die kristalloide Lösung. Das heißt, kristalloide Lösung ist in solchen Extremsituationen der zu große Gebrauch ist eine Mortalitätsfrage. Und man hat sich gedacht, naja, wie kann man das ändern? Und bei kleinen Kindern reicht ja eine Vollblutkonserve eigentlich schon meistens aus, um eine entsprechende Resuscitation durchzuführen. Und das macht man auch in diesen Träumerräumen. Man nimmt halt dann den Vater und Mutter, wenn sie das dann auch dahin geschafft haben, und lässt das bei Blutgruppengleichheit halt in diese Kinder dann Beutel um Beutel halt hineinlaufen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Es gibt eine zunehmende Literatur über dieses Thema der Massivtransfusion bei Kindern. Das ist eine Wiederentdeckung dieser ganzen. Und es gibt tatsächlich Hinweise, dass eine Vollbluttransfusion, was den Outcome angeht, was die disseminierte intravasale Gerinnung angeht, den Verbrauch an Gerinnungsfaktoren angeht, das Blutungsrisiko angeht, den Outcome auch nach bestimmten Operationen angeht, tatsächlich von Vorteil sein kann. Und das ist hier eine Publikation über allgemein chirurgische Probleme, und hier ging neurochirurgische Probleme. Das heißt, wir sind eigentlich drauf gekommen über die Versorgung der Kriegsopfer. Die funktioniert nämlich so, dass es da 3 Knotenpunkte gibt. Beim ersten Knotenpunkt kriegt man Plasma, beim zweiten kriegt man einen Chirurgen und beim letzten Knotenpunkt kriegt man die Transfusion. Wenn man das einhält und nicht kristalloide Flüssigkeit dazwischen gibt, der Patient aber irgendeinen Blutdruck noch dazwischen hat, dann hat man mittlerweile den besten Outcome, und die Transfusion wird versucht, das machen auch die Amerikaner in ihren zivilen Programmen jetzt in den Kriegsgebieten so, wird mit Vollblut gemacht. Also Schock ist ein großes Aspekt. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, auch etwas Aktualisiertes, Politisches mitzunehmen, obwohl das vielleicht hier nicht unbedingt zur Sache tut in Österreich, aber es ist mir ein Anliegen, dass wir versuchen, da weiterzukommen. Vielen Dank.